Willkommen bei Kaffee Krebs mit Claudine Petit, Ihr Podcast rund um alle Emotionen zum Leben mit Krebs. Ungeschminkt, ehrlich und auch mit einer Prise Humor.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffee Krebs. Heute wird's aktiv. Wir reden heute über die Rolle von Bewegung und Sport nach und während einer Krebserkrankung. Ja, genau, ihr habt richtig gehört. Während. Ein leider noch sehr unbekanntes Thema, dem wir hier und heute große Aufmerksamkeit schenken wollen. Ich habe dafür einen echten Experten an meiner Seite. Dr. Friyak Baumann, Leiter der Arbeitsgruppe Onkologische Bewegungsmedizin der Uniklinik Köln. Er ist mit Leib und Seele die Galionsfigur dieses Forschungszweigs. Ich freue mich daher sehr, ihn heute begrüßen zu können. Hallo Dr. Baumann, schön, dass Sie da sind.
Ich grüße Sie, hallo.
Wie möchten Sie denn Ihren Kaffee trinken?
Ich trinke ihn immer mit einem Schuss Milch, aber ohne Zucker.
Hervorragend, bekommen Sie. Ich bleibe wie immer beim Latte Macchiato. Herr Dr. Baumann, ich durfte in unserem Vorgespräch ja schon erleben, dass Sie, wie man so schön sagt, im Volksmund eine rheinische Frohnatur sind. Also wir hatten schon viel Spaß. Da hat sich mir allerdings die Frage aufgedrängt, wie Sie denn zu dem Thema Krebs in Verbindung zu Sport kamen. Das Sport hat sich für mich sehr schnell hergeleitet, aber so viel darf ich verraten, Sie sind bisher nicht erkrankt, Sie sind kein Betroffener. Wie kam es zu der Leidenschaft, diesen Forschungsweg einzuschlagen?
Das ist in der Tat irgendwie schon sehr, sehr lange her, als es für mich schon deutlich war, dass ich so in diese Richtung gehen will. Und in der Tat, wie Sie richtig haben, wir hatten jetzt dort keinerlei Vorerkrankung, wurde also nicht direkt mit dem Thema Krebs konfrontiert. Ne? Aber ich bin aus einer sehr sportlichen Familie. Meine Mutter war in der Leichtathletik aktiv, in Niedersachsen war sogar in der Jugend Niedersachsenmeisterin im Sprint. Mein Vater war erfolgreicher Fußballer und so sind wir auch aus einer sportlichen Familie auch herausgewachsen und Sport war immer schon meine Leidenschaft. Das Thema Krankheit spielte, sagen wir mal, auf der anderen Seite eine Rolle, weil wir aus einer Familie stammen, wo wir doch einen recht hohen Anteil haben an Ärzten, an Therapeuten, Physiotherapeuten. Mhm. Das zieht sich eigentlich durch unsere ganze Familie, muss man sagen, über mehrere Generationen. Sogar mein Urgroßvater, der aus Ostfriesland stammt, der war der sogenannte Pendelbaumann. Der war Heilpraktiker und der ist mit seinem Heilpraktiker-Kofferchen, ist er über die ostfriesischen Lande gezogen und meine Oma dann, also die Schwiegertochter, die hat dann nach dem Weltkrieg die erste Massagepraxis und Praxis für Manualtherapie in Ostfriesland aufgemacht und renkten damals dann erstmalig, das war eine ganz neue Situation, ohne Vollnarkose ein und ohne Lokalanästhesie. Und das ging dann über meinen Vater, der hat später auch Medizin studiert. Mein Onkel war Neurologe oder ist Neurologe und meine Tanten beides Physiotherapeuten. Ja, und da hat sich darüber dann die Verbindung irgendwie zwischen diesen beiden dann ergeben. Und wie ich dann zu Krebs kam, ich muss so um die 10 Jahre alt gewesen sein und wachte schweißgebadet auf und habe eine furchtbare Angst entwickelt, eine Angst, dass ich an Krebs erkranken könnte. Und bin dann rüber zu meinem Vater, habe mich zu ihm ins Bett gelegt und er sagte nur zu mir, ach, du brauchst doch keine Angst zu haben vor diesen Krabbeltieren im Meer. Und da war dann kurz gelacht darüber und die Situation war entspannt und ich bin dann wieder eingeschlafen. Und habe dann so an dieser Erfahrung festgestellt, dass ich mit Situationen, die mir Angst bereiten oder Unsicherheit, das ist besser der Begriff, Unsicherheit bereiten, dass ich mich mit dem beschäftigen muss. Ja. Und dann war ich sozusagen gefangen mit diesem Thema. Klar war für mich, wie gesagt, ich wollte mit Sport und Gesundheit, also meinen Lebensunterhalt verdienen, meine Leidenschaft sozusagen implementieren. Mhm. Und dann hatte ich das große Glück, an der Deutschen Sporthochschule Köln auf Professor Dr. Klaus Schüle zu treffen, der die Koryphäe im Bereich der Bewegungstherapie in der Onkologie, nämlich der Gründer der Krebssportgruppen.
Okay.
Und der dann im Jahr 1978 die erste Idee hatte, Bewegung und körperliche Aktivität bei Krebspatienten einzubinden und bei dem wurde ich dann Schüler.
Ach Wahnsinn.
Beziehungsweise Student.
Jetzt ist ja das Thema Sport und Krebs, wenn man sich vielleicht jetzt nicht näher damit beschäftigt, hört sich ja erstmal an wie ein Paradoxum an sich. Denn ich glaube, das werden mir viele Betroffene nachempfinden können. In dem Moment, wo sich das eigene Leben von jetzt auf gleich verändert, man gerät in so eine Schockstarre. Man möchte in das nächste Mauseloch reinkriechen, Decke über den Kopf und glaubt ja eigentlich auch, dass das alles gar nicht wahr ist. Da ist es jetzt nicht das Naheliegendste, dass man an Sport denkt. Aber Sie haben herausgefunden und viele Ihrer Kollegen, dass es da aber sehr wohl einen sehr positiven Zusammenhang gibt. Könnten Sie uns darüber ein bisschen berichten?
Setzen Sie direkt die Situation, die Sie gerade beschrieben haben, im Zusammenhang mit dem Bewegungsverhalten. Das ist nämlich genau der Punkt, wo schon Bewegung direkt eine Rolle spielt, nämlich der Bewegungsmangel. Also wenn wir uns zurückziehen, und es ist eine völlig natürliche Reaktion, die Sie gerade beschrieben haben, die Angstsituation, die Rückzugstendenz, die Passivität, die Lähmung, die immer einen erreicht, und dann sind wir klassisch direkt in einer gefährlichen Situation, nämlich in einer Situation, wo wir Bewegungsmangel erleben, wo wir Auswirkungen haben, einer Rückzugstendenz, die sich körperlich, aber auch psychisch manifestiert, also abbildbar macht. Das ist gar kein Problem jetzt über ein paar Tage für den Körper, auch für die Psyche. Im Gegenteil, sich neu zu sammeln, neu zu sortieren etc. Aber wenn die Situation über Monate oder manchmal sogar auch über Jahre bleibt, dann haben wir ein Problem. Und das ist ein Punkt, wo wir als erstes andocken müssen, das heißt, dem Bewegungsmangel entgegenzuwirken. Und zum Zweiten wissen wir, dass wir durch Bewegungstherapie, und jetzt müssen wir uns mal so ein bisschen mit den Begrifflichkeiten auseinandersetzen. Wir haben mal Umfragen hier in Köln gemacht. Was fällt euch eigentlich zum Thema Sport ein? Da fällt als erstes erstmal der Leistungssport.
Ja.
Zweitens kommt Doping und drittens schon die Fußball-Bundesliga.
Ich wollte sagen, eigentlich kommt dann als allererstes FC, oder? Also wenn wir ehrlich sind, das ist die allererste Antwort gewesen.
Genau. Und die Hoffnung, dass sie nicht absteigen. Genau. Und, aber damit verbindet man ja Leistung.
Ja.
Und mit dem Leistungsgedanken, da können Sie nicht bei onkologischen Patienten unmittelbar nach Diagnosestellung um die Ecke kommen. Der Druck ist ja schon gewaltig. Es reicht völlig, einen bewegungsreichen Alltag durchzuführen und damit wichtige gesundheitliche Effekte zu erreichen. Deswegen bewegen Sie sich regelmäßig. Das ist übrigens eine wichtige Botschaft auch an Ärztinnen und Ärzte, ihre Patientinnen und Patienten in Bewegung zu bringen oder zu erfragen, wie eben das Bewegungsverhalten auch ist. Also um Himmels Willen Sport vermeiden, eher regelmäßige Aktivität, und das reicht eben der tägliche Spaziergang. Ne? 30, 45 Minuten zügig spazieren gehen, das reicht. Jetzt ist noch ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich der Bereich der Bewegungstherapie. Wir haben uns gerade über Sport unterhalten, wir haben uns über Bewegung unterhalten, der körperlichen Aktivität. Und die Bewegungstherapie, die definiert sich als Intervention, die durch einen Physio oder einen Sporttherapeuten gezielt, systematisch, geplant, angewendet wird, um an medizinischen Nebenwirkungen anzudocken, beziehungsweise diese zu beeinflussen. Und das ist die Bewegungstherapie. Das ist also eine Grundlage, ist dann die berufliche therapeutische Qualifikation über mehrere Jahre, die speziell dann beispielsweise jetzt bei Krebs an dieser Erschöpfungsproblematik angehen können, um diese dann zu reduzieren. Und das dann in Kombination mit einem bewegungsreichen Alltag, damit haben wir schon sehr viel geschafft.
Ich persönlich glaube da auch total dran, und das hatte ich Ihnen auch schon erzählt, bei mir hat das auch definitiv zu ganz vielen positiven Effekten geführt, aber ich möchte gerade diesen Punkt, den Sie jetzt gerade gesagt haben, mit der Erschöpfung, mit Fatigue nochmal aufnehmen. Was können Sie unseren betroffenen Mithörern da raten? Denn also wenn ich so einen Fatigue-Schub habe, also auch ganz ehrlich, da ist auch Sport das Letzte, an was ich denke. Aber was kann ich dann da tun, dass ich, weil wenn ich Sie richtig verstehe, hilft es ja dann auch, wenn ich mich bewege, und der Fatigue-Schub wird etwas milder oder wird nicht ganz so intensiv. Was können Sie da raten?
Also grundsätzlich ist erst einmal, dass hier der Arzt vorgeschaltet ist oder die Ärztin, die den Patientinnen und Patienten Sicherheit transportiert, ihnen mitzugeben, Bewegung, körperliche Aktivität ist sicher und es schadet nicht.
Das
Weil
ist richtig.
In der Tat, wie Sie eingangs erwähnt haben, hat man früher gedacht, dass ein Vorschub der Krebserkrankten durch regelmäßige Bewegung oder durch zu viel Sport erreicht wird. Erst seit den letzten 15 Jahren. Da war auf einmal eine Beobachtungsstudie, in der festgestellt wurde, dass Brustkrebspatienten, die nach ihrer Erkrankung sich regelmäßig bewegten, ein geringeres Rezidivrisiko hatten, ein Sterblichkeitsrisiko als diejenigen, die sich wenig bewegten. Und dann auf einmal entwickelte sich die Szenerie. Und wir haben sehr, sehr viel Evidenz, inzwischen über 800 gut aussagekräftige Studien zu unterschiedlichsten Zielen. Und ein Ziel haben Sie gerade schon angesprochen, nämlich die Erschöpfung und die Müdigkeit. Mhm. Das unsicherste oder das risikoreichste ist körperliche Inaktivität. Oder wenn man das Wort geben würde, das Falscheste, was Sie machen können, ist sich nicht zu bewegen. Mhm. Also das sind so Sätze, die unglaublich wichtig sind. Mhm. Es ist viel einfacher, eine Erschöpfungsproblematik, eine Fatigue von Anfang an zu minimieren und dieser entgegenzuwirken, als eine vorhandene zu reduzieren. Denn wenn die Patienten, so wie Sie gerade sagten, in einem Loch erst einmal sind, das müssen wir wirklich zugeben, dann ist es schwierig, die herauszuholen. Und da bedarf es wirklich einer therapeutischen Behandlung, also einer bewegungstherapeutischen, dass Patientinnen und Patienten in so einer Situation sich an den Arzt wenden und die brauchen einen Therapeuten. Und der Therapeut wird dann gemeinsam mit der Patientin, dem Patienten ein Fatigue-Programm auflegen, wird erstmal die Fatigue gemessen, wird entsprechend ein Trainingsplan, Therapieplan zugeschnitten und dieser wird dann umgesetzt. Und dann wird man merken, das geht bei Fatigue relativ schnell, innerhalb von 14 Tagen merkt man schon Effekte. Oh. Wenn die Effekte nicht gesehen, muss man den Trainingsplan anpacken.
Von welchen Symptomen sprechen wir eigentlich, die durch eine adäquate Bewegungstherapie gelindert werden können?
Wir haben uns ja gerade schon mal das Thema Fatigue, also die Erschöpfung, unterhalten. Was noch eine weitere sehr relevante Nebenwirkung ist, das die sogenannte Polyneuropathie. Das sind die Kribbelgefühle an den Handflächen, an den Fußflächen. Die zeichnen sich auch durch stechende Schmerzen, durch Taubheitsgefühle, Koordinationsprobleme, durch die Chemotherapie. Aber wir wissen irgendwie, dass wir durch Bewegungstherapie, hier ist es das sogenannte sensomotorische Training, es ist so eine Art Gleichgewichtstraining, Koordinationstraining, aber auch durch das Vibrationstraining. Sie kennen ja vielleicht die Vibrationsplatten, diese Schüttel-Rüttel-Platten, dass man damit mit diesen beiden Methoden tatsächlich einen positiven Einfluss hat. Ne? Da haben wir noch nicht so viel Evidenz, noch nicht so viele Studien, aber die sind jetzt zunehmend im Kommen. Das wird auch noch mit Sicherheit noch bestätigt werden. Dann gibt es auch so neuere Aspekte, wie zum Beispiel dieser ungewollte Gewichtsverlust. Denken Sie an die aggressiven Krebserkrankungen, wie zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenkrebs oder Speiseröhrenkarzinome, Magenkarzinome. Da nehmen die Patienten relativ schnell ab. Und wir verfolgen derzeit Programme durch ein intensives Krafttraining und ein moderates Ausdauertraining, diesen Gewichtsverlust aufzuhalten. Durch die ersten Daten scheint es zu klappen, dass wir über mehrere Monate tatsächlich das aufhalten können, muss aber auch hier noch weiter bestätigt werden. Wobei wir zum Beispiel wieder gute Evidenz haben, das ist bei den sogenannten Lymphödemen, das sind die Wasseransammlungen in den Armen, in den Beinen, in den Schultern bzw. in der Brust.
Ah, okay.
Genau, nach Operation einer Brust, bei Brustkrebs, das zu verhindern. Wir haben auch Daten, dass vielleicht in dem Kontext, dass onkologische Patienten auch besser schlafen, wenn sie sich bewegen unter der medizinischen Therapie. Da gibt es sogar schon so viele Daten dazu. Die Evidenz ist hier moderat, also eine mittlere Evidenz. Also Evidenz heißt die Datenlage, die wissenschaftlichen Belege zu diesem Punkt, nämlich der Schlafsituation. Und es gibt sogar Daten, die zeigen, dass Yoga hilft. Ja, das ist sogar sehr hoch veröffentlicht worden.
Ja, ja.
Also Yoga reduziert Schlafprobleme. Yoga ist sehr wirksam, aber die Bewegung draußen, also das Walking draußen, ist tatsächlich demnach noch leicht überlegen, aber ist bei weitem irgendwie auch natürlich zu empfehlen. Und wenn wir heute mit der Bewegungstherapie oder über Bewegungstherapie bei onkologischen Patienten reden, dann ist erstmal ganz wichtig, wir schmeißen nicht alle Patienten in einen Topf. Das ist nicht wie so wie früher. Da kommen sie dann alle mit Sporthose dann in die Sporthalle und alle machen sie dann Hockergymnastik, ne? Oder werfen sich Tücher zu und alle haben sie Spaß. Ne?
Das sind so Unisport. Sind ja so, oh Gott, Elemente, das waren noch Zeiten. Ja.
Genau. Nee, das gibt es immer noch, ne? Aber das ist keine gezielte Bewegungstherapie. Mhm. Der psychosoziale Effekt ist da unschlagbar. Ne? Aber an gezielten medizinischen Nebenwirkungen kann man damit nicht agieren. Und dazu gehört eben die Personalisierung. Das heißt, wir unterhalten uns heutzutage mit dem Patienten, gehen einen Dialog, wir gucken uns die Krebsdiagnose an, wir schauen uns an, welche medizinischen Therapien bekommt er oder wird er bekommen. Wir schauen uns auch die Bewegungserfahrung, die Bewegungshistorie an und dann gehen wir in einen Dialog und dann erstellen wir ein sogenanntes Chancen- und Risikoprofil, um zu gucken, welche Risiken hat er gegebenenfalls Nebenwirkungen zu entwickeln und welche Chancen hat er, das heißt, welche Bewegungsformen führt er gerne durch. Und dann gestalten wir mit ihm ein personalisiertes Programm und schauen auch, welche Nebenwirkung ihm wohl am allermeisten stört, welche ihn stark beeinträchtigt. Und daran orientieren wir uns an einem Bewegungsprogramm. Also Sie sehen anhand dieser unterschiedlichen Nebenwirkungen, dass man die Bewegungstherapie ganz individualisiert gestalten muss. Und das muss man wissen. Und so dann die spezielle personalisierte Bewegungstherapie definiert.
Würden Sie sagen, dass das auch sozusagen aus der Wissenschaft einer der wichtigsten Erkenntnisstände oder Neuerungen ist, was Sie da was in den letzten Jahren sozusagen erforscht wurde? Und wenn nicht, gibt es dann noch was anderes?
Im Bereich der Bewegungstherapie ist das sicherlich der wichtigste Kenntnisstand oder Erkenntnisgewinn, besser gesagt, dass wir eben durch personalisierte bewegungstherapeutische Intervention eine ganze Fülle an unterschiedlichen Outcomes, an einer wahnsinnigen Vielseitigkeit auch arbeiten können irgendwie und diese auch umsetzen. Ja, ne? Und neben der Erkenntnis, dass, da brauchen wir eben noch Daten, dass durch Kohortenstudien eben gezeigt wurde, durch Beobachtungsstudien, dass wir womöglich ein Rezidiv verhindern können oder die Mortalität reduzieren können. Aber wie gesagt, das muss jetzt noch in den nächsten Jahren sich in aussagekräftigen Studien widerspiegeln.
Okay, oh wow, interessant. Sie haben mich sofort motiviert, dass ich jetzt nachher noch eine Runde joggen gehe. Aber ich habe Sie eben richtig verstanden. Also gibt es wirklich schon Studien, die auch besagen, dass das Rezidivrisiko geringer ist, wenn man Sport treibt? Oder ist das erst noch im Aufbau?
Ja, also es gibt tatsächlich Studien, das sind Beobachtungsstudien, die bei manchen Krebserkrankungen veröffentlicht wurden. Das sind also einmal Brustkrebs, dann gibt es was zum Dickdarmkrebs, auch zum Prostatakarzinom. Aber was noch fehlt, sind hochaussagekräftige Studien, wir nennen sie randomisierte, kontrollierte Studien, also die wirklich den höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen genügen. Die fehlen noch. Das wird allerdings noch dauern, bis diese veröffentlicht werden und da sind wir mal gespannt, wie die Daten sind. Wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich daran glaube, dann sage ich eindeutig ja. Ich kann es Ihnen aber noch nicht endgültig beweisen, weil die Beobachtungsstudien dazu, die sind da einfach noch nicht aussagekräftig genug.
Aber da gehe ich komplett mit Ihnen. Also ich glaube da auch so fest dran, dass man durch Sport und einfach, wie man sich ja dann auch fühlt und eine positive Lebenseinstellung, dass das ganz viel damit zu tun hat. Sie haben jetzt gerade eben was ganz Spannendes gesagt, das kann ich zu 1000% unterschreiben. Diese Sicherheit vom Arzt, also das war auch was meine Ärztin mir sofort mitgegeben hatte. Die kannte mich jetzt Gott sei Dank schon sehr lange und sehr gut. Also die wusste, dass ich auch schon vor meiner Erkrankung viel Sport gemacht habe und die hat sofort gesagt, Claudine, auf jeden Fall weitermachen. Ab dem Moment, wo es wieder geht, fang wieder langsam an, mach was du brauchst, vor nichts Angst zu haben. Dann habe ich wieder angefangen und natürlich fängt man langsam an, aber irgendwann kommt dieser Moment, wo man wieder richtigen Muskelkater hat. Und ich bin verzweifelt. Ich hatte ja einen Borderline-Karzinom an den Eierstöcken und wenn man da ein bisschen Trainingseinheiten macht, dann zwickt es in der Bauchgegend wieder ganz schön. Und ich war so verzweifelt. Klar. Und dachte, oh Gott, was ist das? Ich war so unsicher und ich war dann auch ehrlicherweise 2-3 Tage richtig sauer, weil ich so dachte, boah, jetzt nimmt der Krebs mir sogar mein Hobby, weil ich einfach Angst hatte, ich kann nie wieder Sport machen, weil ich danach jedes Mal Angst habe, der Krebs ist zurück. Nicht, weil ich daran glaube, dass das wirklich so ist, sondern weil es sich so angefühlt hat. Und das war also selbst für mich, die viel Sport macht und die eigentlich weiß, was da dahinter steckt, war das wirklich schwer, auch wieder meinem Körper zu vertrauen. Ist das normal?
Das ist ein relevanter Aspekt.
Ja?
Völlig normal. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben dann wieder angefangen. Das sagen Sie dann so lapidar. Ne? So, ich habe dann wieder angefangen, aber das ist ja eigentlich der größte Schritt. Was war denn bei Ihnen der Fall? Also, Sie kamen dann vom Arzt, der hat Ihnen gesagt, ja, Sie müssen sich bewegen, Sie sollen Ihren Sport weitermachen, etc. So, was haben Sie denn als erstes denn gemacht? Also, wie sah denn der erste Schritt aus? Weil das ist nämlich der größte. Der erste, was danach kommt, ist deutlich einfacher.
Ich war da, das darf man wahrscheinlich gar nicht laut sagen, ich war da in einer sehr privilegierten Situation. Ich hatte meinem Mann nämlich ein Jahr vorher einen Personal Trainer geschenkt. Und ich fand das so cool, dass wir dann, es war eine Trainerin, die überredet haben, dass wir das immer zusammen machen. Und das fand die auch total super und das war total schön. Und den Kontakt zu dieser Person hatte ich eben noch. Und dann habe ich die aber kontaktiert und habe gesagt, hättest du Lust, mich dabei zu begleiten? Ich würde mich nämlich auch sicherer fühlen. Deswegen, also kompletter richtiger Punkt, den sie eben sagten. Und da sagte die, ja, natürlich, sofort, mache ich sofort mit. Und die hatten ja dann so einen ganz leichten Trainingsplan geschrieben und hat den dann sukzessive mit mir ausgebaut. Und das war ganz toll. Aber ich weiß, dass das eine ganz privilegierte Situation ist.
Das deckt sich ja mit dem, was ich gerade sagte, dass man das nicht alleine starten muss, sondern tatsächlich mit einem Partner, mit einer Begleitung. Das kann tatsächlich der eigene Partner sein, das kann ein Personal Trainer sein, das kann ein Therapeut sein, kann auch ein Trainer, dass man aber ganz langsam erst einmal so in Bewegung kommt und man muss nicht da alleine beibleiben. Das macht die Situation insbesondere am Anfang sehr einfach. Einfacher.
Einfacher,
dass es einfach ist, will ich hier auf keinen Fall darstellen. Es wird aber mit der Zeit dann einfacher, je länger man auch dann dabei ist. Aber der erste Schritt ist der wichtigste. Und dann geht es auch nach und nach. Und dann kommt dann der Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, nämlich dieses Vertrauen in den eigenen Körper steckt im direkten Zusammenhang mit dem Bewegungsverhalten. Je mehr ich Vertrauen habe in mich und meinen Körper, desto mehr kann ich mich auch wieder bewegen. Und desto geringer ist auch die Barriere, sich wieder etwas zuzutrauen. Und dieses Vertrauen kommt zum einen mal, da kommen natürlich immer mal wieder einzelne Rückschläge, wie Sie es gerade schon selber sagten, aber da darf man sich nicht entmutigen lassen und daran bleiben, ausdauernd sozusagen. Und dann merkt man, wie das Vertrauen im eigenen Körper, der mich ja durch die Krebsdiagnose schon mal im Stich gelassen
hat,
wie dieses Vertrauen wieder zurückkehrt.
Aber an wen wendet man sich in so einer Situation am besten? Denn ich glaube, also die wenigsten Leute wissen wahrscheinlich, wie sie das angehen sollten, so einen, sage ich mal, sehr sanften Stufen-Regenerationssportplan. Dann zum Arzt oder gibt es da Fachstellen, an die man sich wendet? Weil ich glaube, gerade eben, wie Sie sagen, diese Anleitung, das ist so wichtig.
Also wir sprechen hier jetzt tatsächlich über eines der größten Probleme, was wir in der Bewegungstherapie und der Onkologie haben, nämlich wir haben Fachkräftemangel. Mhm. Wir haben zwar jede Menge Wissen, aber dieses Feld, wie Sie gerade schon gehört haben, das ist ein sehr junges Feld. Mhm. Und die Evidenz ist auch relativ jung, auch wenn jetzt da zum Teil schon wirklich gute Evidenz da ist. Aber wir sind noch nicht so weit, bei weitem noch nicht so weit, dass wir jetzt hier in einer flächendeckenden Versorgungsstruktur sind. Mhm. Und wir sind praktisch auf dem Übergang von den wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Implementierung hinein, wo onkologische Patienten auch dann Zugang haben eben. Und da müssen wir alle daran arbeiten. Das Wissen, wie gesagt, ist schon da. Wir seit 6 Jahren, 2015, haben wir jetzt eine Akademie gegründet bei uns, nennt sich OTT-Akademie in Köln, wo Therapeuten, also Sport- und Physiotherapeuten, sich bei uns 5 Tage qualifizieren, ausbilden lassen können, um eben konkret zu lernen, wie gehe ich eigentlich jetzt mit Patienten um? Wie kann ich das Training konkret steuern? Und das lernen die dann da alle. Und da haben wir erst mehrere hundert Therapeuten qualifiziert. Wir brauchen aber mehrere tausend. Und da sind wir noch am Anfang. Insofern kann ich einen Patienten Rat geben, so früh wie möglich den eigenen Arzt zu fragen. So, und den Arzt zu fragen, wo kann ich mich hinwenden, dass ich eine vernünftige Bewegungstherapie bekomme? Insbesondere unter der medizinischen Therapie sollten Sie zu einem Therapeuten gehen. Und wenn er Sie dann achselzuckend anschaut, dann gibt es 2 Varianten. Entweder eigenständig aktiv werden und da sage ich mal, die Alltagsaktivitäten aufrecht zu erhalten oder wieder steigern zu lassen. Und die zweite Sache ist, und jetzt wird spannend, das erleben wir nämlich jetzt auch zunehmend, dass die Patienten helfen, das ist jetzt kein Unsinn, die Patienten helfen zum Teil auch, die Versorgungsstrukturen mit aufzubauen.
Das kann ich mir sofort vorstellen.
Also wir hatten bei uns in den Fortbildungen schon die ersten Therapeuten, die da bei uns in den Fortbildungen gesessen haben und fragten, ja, wo kommt ihr denn her? Ja, mich hat meine Patientin geschickt. Die wurden dann da motiviert, indem man sagte, so, du gehst da jetzt hin. Und dann hat sich dann so ein kleines Netzwerk gebildet, ne? Aus einem lokalen Arzt, über die Patienten kommen, aus den Patienten, die dann über Mund-zu-Mund-Propaganda andere Patienten informieren und dann über den Therapeuten. Und das funktioniert in wirklich nicht wenigen Städten und Gegenden. Auch in ländlichen Regionen funktioniert so etwas. Wir führen jetzt hier eine Studie durch hier an der Uniklinik in Köln, wo Patienten schon trainieren, bevor die medizinische Therapie überhaupt anfängt, um sie schon durch die Bewegungstherapie für die medizinische Therapie vorzubereiten. Also sie sozusagen fit zu machen für die OP, fit zu machen für die Chemo, fit zu machen für die Strahlentherapie. Und jetzt müssen wir so ein bisschen aufklären. Da denkt man sich doch, mein Gott, da ist ja nicht viel Zeit. Das sind ja nur ein paar Tage oder so.
Ja, ja.
Aber das ist jetzt nicht mehr so wie das Wissen aus den 80er Jahren, wo man dachte irgendwie, oh ja, alles, was unter 3 Monate Training ist, bringt überhaupt nichts. Das ist ein Trugschluss. Jeder Schritt, jede Bewegung, jede Stufe merkt sich unser Körper. Die Adaptation, das ist evolutionsbiologisch festgelegt, die Adaptationen in unserem Körper sind unfassbar schnell. Innerhalb dieser wenigen Tage merken wir, wie wir durch Ausdauereinheiten unglaublich wieder zulegen. Das sehen wir innerhalb von ein paar Tagen. Dieses Prinzip machen wir uns praktisch in der gesundheitsbezogenen Rehabilitation zunutze, dass wir uns praktisch irgendwie in wenigen Tagen dann eben auf eine Chemotherapie oder auf eine Operation vorbereiten können. Natürlich, das schaffen wir. Innerhalb von ein paar Tagen können wir tatsächlich Lungenkarzinompatienten vor ihrer Lungen-OP auftrainieren, ihre Atemfunktion verbessern, ihre körperliche Leistungsfähigkeit verbessern. Daten zeigen sogar, dass sie schneller wieder entlassen werden aus den Krankenhäusern, weil sie schneller regenerieren, sie haben weniger Komplikationen und erreichen uns tatsächlich einige Tage Training.
Das ist faszinierend. Aber das kann ich bestätigen. Also ich habe sehr viele sehr sportliche Freundinnen und da muss man sagen, wenn die was haben, das heilt bei denen alles viel schneller. Das heißt aber auch, wir können jetzt hier offiziell aufräumen mit diesem armen Märchen, dass nur 15 Minuten Joggen nichts bringen. Also Sie sagen, jeder Schritt zählt. Und wenn man langsam anfängt und es am Anfang halt nur 10 Minuten sind oder 15, dann hat es aber auch schon sein Gutes.
Jeder Schritt, jede Minute, jede Stufe merkt sich unser Körper. Das ist wirklich nicht umsonst, sondern man merkt sich umgekehrt ja auch. Also umgekehrt merkt sich unser Körper auch jede Minute Passivität. Wobei es alles wichtig ist, ne? Wir müssen auch regenerieren. Ne? Aber wir müssen einen guten Mittelweg finden zwischen Regeneration und Bewegung.
Okay, das heißt, wenn ich so richtig verstehe, selbst wenn man jetzt vielleicht auf die Schnelle noch nicht einen Trainer bekommt oder vielleicht sogar auch einen Arzt hat, der sich noch gar nicht so richtig mit dem Thema auskennt. Man kann auf jeden Fall selbst schon mal was machen und zwar, dass man, wie Sie es gerade sagten, einfach versucht, viel Bewegung in den Alltag zu integrieren und sich so irgendwie langsam fit hält.
In der Tat. Also wenn man alleine ist, man hat tatsächlich keinen Therapeuten, insbesondere unter der medizinischen Therapie, denken Sie einfach an Ihre Alltagsbewegung, die Sie vor der Diagnose umgesetzt haben. Versuchen sich an diesen zu orientieren. Nicht was unbedingt zwingend Neues auszuprobieren, sondern erst einmal seinen ersten Schritten wirklich bei den Bewegungen zu bleiben. Und das ist ja das Spazierengehen, das zügig Spazierengehen, gerne auch mit Walkingstöcken etc. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Oder eben bewegungsreichen Alltag, im Haushalt, im Garten. Das sind alles Dinge, die Sie so gut es geht erhalten bleiben.
Verstehe. Wenn Sie sich was wünschen könnten, was würden Sie sich wünschen? Wo stehen wir in 5 Jahren mit dem Thema?
Also ich würde mir wünschen, dass die Kostenträger, die spezielle Bewegungstherapie, aber auch die spezielle Ernährungstherapie in den Heilmittelkatalog durch den GBA aufnehmen lassen und die Kostenträger das in die Regelversorgung aufnehmen, sodass alle Patienten Zugang haben zu qualitätsgesicherten Bewegungstherapieprogrammen und umgekehrt aber auch die Sporttherapeuten und die Physiotherapeuten entsprechend ihrer Qualifikation auch bezahlt werden. So ist das adäquate Leistungen dann auch, die qualitätsgesichert und evidenzbasiert sind, irgendwie auch in einem Geldbeutel wiederfindet, denn es muss auch eine adäquate wirtschaftlich gute Situation sein und Bewegungstherapie und Sporttherapie ist jetzt nicht gerade zwingend auf Rosen gebettet und das wünschen wir uns. Ja, das wäre etwas, was ich mir jetzt in den nächsten 5 Jahren, was auch nicht unrealistisch ist,
wünschen
würde.
Ah ja, okay. Wie ich schon gesagt hatte, ich finde dieses Thema so unglaublich wichtig und Ich versuche da zu unterstützen, wie es geht und vielleicht konnten wir ja auch heute durch unseren Podcast auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu dem Thema nochmal streuen und erhöhen. Ich glaube, unsere Hörer haben wahnsinnig viel mitgenommen, denn ich glaube, man hat schon sehr viel Angst am Anfang nach einer Diagnose oder nach einer Behandlung oder Therapie viel falsch zu machen. Ich glaube, wir haben ein paar sehr, sehr gute Tipps dabei gehabt und ich möchte mich bei Ihnen von ganzem Herzen bedanken für dieses wirklich sehr kurzweilige und offene Gespräch. Vielen Dank, Herr Dr. Baumann.
Sehr, sehr gerne, Frau Petit. Sehr gerne.
So, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es geht euch ähnlich und ihr beendet euren Tag genauso aktiviert und motiviert wie ich. Mein Name ist Claudine Petit und ich verspreche euch, gemeinsam sind wir stark.
Mehr Infos unter www.kaffeekrebs.de. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von MSD Sharp & Dohme GmbH.